Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schönen guten Tag. Wollen Sie mal hören, wie ich mich damals, also vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten, hier im Radio beworben habe? Also ungefähr so war mein Text.
Die Wahrheit ist, dass mein Bruder sitzt, meine Schwester zu Unrecht Stütze kassiert, weil sie behauptet, dass ihr zweites Kind noch lebt, mein Dad tot ist und meine Mama 125 Kilo wiegt. Dummerweise ist das hier das Einzige, woran ich Freude hatte.
Genau, und dann wurde ich Moderatorin. Also mit diesem Tipp für mehr Lebenstransparenz begrüße ich Sie zu dieser Sendung, in der es aber nicht darum geht, wie man sich Film-Originaltöne für Lebensgeschichtslügen ausleiht, aber immerhin unter anderem darum, wie sich der US-amerikanische Präsident mal wieder einen Song ausgeliehen hat, ohne die Urheber und vor allem ohne den Sinn dieses Liedes zu hinterfragen. Vielleicht kennen Sie das auch schon, wenn Sie nur dieses Intro hören. Die lassen sich so ein bisschen Zeit. Creedence Clearwater Revival heißt die Band. Und Fortunate Son ist dieser Song, der Titel des Songs. Und darin singt Sänger John Fogerty vom Frust, eben nicht der glückvolle Sohn zu sein, dessen Vater, der Senator, ihn vom Kriegsdienst in Vietnam freikaufen konnte. Das ist ein Track aus dem Jahr 1969 und nun hat diesem Titel ausgerechnet US-Präsident Donald Trump neuen zweifelhaften Ruhm verschafft, indem er Bilder des Angriffs auf Caracas, Venezuela mit eben dieser Musik unterlegt hat, veröffentlicht dann auf seiner Plattform Truth Social. Aber wie passt das zusammen? Ist es jetzt ein Kriegslied? Ist es ein Antikriegslied? Kann Trump den Text einfach nicht verstehen? Mag er nur den Sound? Ist Musik eigentlich nur Stimmung oder doch eben auch Inhalt? Der Kulturjournalist Klaus Walter weiß mehr und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wir müssen nochmal auf diesen Song eingehen. Worum geht's denn eigentlich genau?
Ich denke, es ist wichtig zu wissen, wir sind im Jahr 1969, als das Lied entstanden ist. Der Vietnamkrieg ist auf dem Höhepunkt, das heißt, Millionen von jungen Amerikanern haben Angst, eingezogen zu werden. Und aus dieser Perspektive singt John Fogerty, der Songschreiber und Sänger von Creedence Clearwater Revival, diesen Song. Creedence Clearwater Revival sind zu dem Zeitpunkt eine der erfolgreichsten Bands in den USA. Und er singt eben sozusagen über die Ängste dieser jungen Amerikaner mit dem Refrain, I ain't no fortunate son. Also ich bin kein glücklicher Sohn. Ich bin nicht mit dem silbernen Löffel im Mund geboren. Ich bin nicht der Sohn eines Senators, dem das erspart bleibt. Also der nicht in den Krieg muss, weil Papa Geld hat und Beziehungen hat. Das ist der Kontext dieses Songs.
Das macht es ja wirklich auch so ein bisschen rätselhaft, was dieser Song nun in dieser Sequenz zu suchen hat, mit der Donald Trump ja eigentlich eben eine kriegerische oder eine attackierende Aktion untermalt. Warum?
Ich glaube, das hat mit der Politik von Trump insgesamt zu tun und der neuen Rechten in den USA, nicht nur dort. Stichwort Disruption, also die Zerstörung von Sinnzusammenhängen, von Logiken, von der Art und Weise, wie der Diskurs läuft, der von Liberalen oder Linksliberalen bestimmt wird. Und da betätigt sich Trump und seine Leute betätigen sich sozusagen als Sinnzerstörer oder als Disruptoren. Also was ja auch in anderen Bereichen der Politik von Trump immer wieder sich zeigt. Ihn kümmert es einfach nicht, dieser Sinn, dass er den Song sozusagen gegen den Sinn verwendet. Das ist ihm egal. Mir ist eingefallen die Parole von Steve Bannon, sein ehemaliger Berater, ein Rechtsradikaler, der dieses Wort geprägt hat, flood the zone with shit, also die Öffentlichkeit mit Scheiße zu fluten. Das ist sozusagen der Hintergrund der Politik und der Hintergrund, weswegen er diesen Song nimmt. Der knallt halt. Den kennen alle in Amerika ab einem bestimmten Alter. Er ist mitsingbar und er ist auch noch mit Kriegsbildern assoziiert, auch wenn der Kontext eigentlich aus einer Antikriegsgeschichte stammt.
Finde ich übrigens auch deshalb interessant, weil man sich vielleicht aus deutscher oder europäischer oder jedenfalls nicht englischsprachiger Sicht darauf zurückziehen könnte. Ich mag den Sound. Es ist eben eine Illustration. Es ist ein Soundtrack für irgendwas. Ich verstehe den Text gar nicht so richtig. Aber im US-amerikanischen Raum hört man ja trotz allem die Worte und trotzdem ruft der Song anscheinend immer mal wieder im Lauf der Geschichte dazu auf, dass es nicht so ganz ein ganz eindeutiges klassisches Antikriegslied zu sein scheint.
Ja, es ist kein eindeutiges Antikriegslied. Es handelt ja eher von den Ängsten derer, die in den Krieg sollen oder eben nicht wollen. Es ist ein Song, der im kollektiven Gedächtnis tief verankert ist. Und ich habe das selbst mal erlebt in einer ganz interessanten Konstellation. 2004, da ist George W. Bush, der Sohn von George Bush dem Älteren, der Präsident war. George W. Bush ist wieder angetreten, um Präsident zu werden. Und da gab es eine große Kampagne von Rockstars, die das verhindern wollten, die also John Kerry unterstützt haben, den Kandidaten der Demokraten. Und ich habe das in Philadelphia in einem riesigen Stadion gesehen. Der Headliner war Bruce Springsteen. Dann waren R.E.M. dabei und John Fogerty, der damals schon ein älterer Mann war. Und der hat gesungen, Fortunate Son natürlich, und er hat den Text verändert. Er hat nicht gesungen, I ain't no senator's son, ich bin der Sohn eines Senatoren, sondern er hat gesungen, I ain't no president's son. Mhm. Und das hat natürlich zu einem Riesenjubel, das war der magische Moment dieses Konzertes, da konnte Springsteen einpacken danach. Also das war der Moment, wo er sozusagen das kollektive Gedächtnis angetriggert hat, würde man heute sagen.
Das ist wirklich spannend, was an diesem Song alles dranhängt. Und jetzt aber auch dieser Auftritt bei Truth Social dank Donald Trump. Andere Künstlerinnen und Künstler wehren sich regelmäßig, wenn ihre Songs von der MAGA-Bewegung oder von Trump selbst instrumentalisiert werden. Was ist
Fogerty
dein
übrigens auch, wenn ich das noch.
Ja, genau, das wäre auch die Frage.
Wie, was Fogerty glaubst du? Fogerty selbst hat sich 2020 schon mal gewehrt, als Trump das schon mal im Wahlkampf eingesetzt hat, diesen Song. Und das ist Trump natürlich egal. Dann setzt er irgendeinen anderen ein oder setzt ihn jetzt eben wieder ein. Das ist Teil dieser Disruptionsstrategie, wenn man überhaupt von einer Strategie reden will. Ich glaube, es ist eher Intuition und Impuls gesteuert.
Glaubst du, dass solche Auftritte, die dieser Song nun jetzt eben erleiden muss, eben gerade wenn John Fogerty sich sowieso schon längst dagegen wehrt, dass die dem Song nachhaltig schaden können? Also, dass die Bedeutung des Songs immer mehr verwischt oder genau, dass Leute darüber sprechen, darauf hinweisen, was dieser Song eigentlich meint, den Song am Ende doch am Leben erhalten können, bevor er völlig bedeutungslos und nur noch als Soundtrack in die Geschichte eingeht.
Ich glaube, das ist genau das, was Trump und seine Leute wollen, dass nämlich der Kontext zerstört wird, dass es eben einfach ein fetziger Song ist, dessen Bedeutung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es geht um den Refrain. Schönes Beispiel ist ja auch Born in the USA von Bruce Springsteen. Das können Patrioten aller Couleur mitgrölen und die Faust dazu ballen in einer patriotischen Geste. Dass es in der Strophe oder im Text überhaupt um einen Vietnam-Veteranen geht und dessen Schicksal, das spielt keine Rolle mehr. Und das ist diese Politik der Disruption, um es nochmal zu sagen.
Der Kulturjournalist Klaus Walter über Fortunate Son von Creedence Clearwater Revival als Trumps Soundtrack zu einem Post über den Angriff auf Venezuela. Wenn Sie regelmäßiger Hörer, regelmäßige Hörerin unseres Programmes sind, dann wissen Sie, wir wählen für jedes Jahr mit Ihnen zusammen ein großes Thema aus, das Teil unserer Berichterstattung bestimmt. Für 2026 hat das Publikumsvoting entschieden. Das Thema heißt das Recht des Stärkeren, wie Machthaber die Welt neu ordnen. Das ist also die große Überschrift, die wir uns vornehmen. Und das tun wir auch in dieser Sendung, wobei wir hier den Spieß umdrehen sozusagen, denn wenn wir, ein großes Wir, das eben auch für dieses Thema entschieden hat, den Eindruck haben, dass jetzt das Recht des Stärkeren zur neuen Gesellschafts- oder Politikmaxime zu werden scheint, was ist denn dem entgegenzusetzen? Genau, die Macht der Kollektive, Solidarität, Netzwerk, Community. Und darum geht es in unserer Reihe. Und heute spreche ich darüber mit Daniele Seredi aus dem künstlerischen Leitungsteam des Theaterhauses Jena. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind in dieser Sendung.
Hallo, ich freue mich. freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir wenden uns an Sie, denn das Theaterhaus Jena ist nicht etwa ein Kollektiv, aber es hat sich ein Manifest verpasst. Und in diesem Manifest geht es darum, wie dieses Haus aufgestellt ist. Unvollständig steht da, heterogen, barrierenbewusst, aber eben auch, wofür es einsteht, nämlich zum Beispiel für soziales Miteinander und für Demokratie. Wieso hat sich das Theaterhaus Jena für so ein Manifest entschieden?
Also das Theaterhaus Jena ist eine Struktur, die ziemlich jung ist und auch halt die Experimente von sowohl in künstlerischer Art, aber auch in den Strukturen, die sich halt das Theater gibt, sich auf die Fahne schreibt, und die sind quasi in der DNA des Hauses. Wir sind auch ein junges künstlerisches Leitungsteam. Das ist gerade unsere zweite Spielzeit, und schon im Zuge unserer Bewerbung haben wir ein Manifest geschrieben mit was haben wir vor mit dem Theaterhaus. Und jetzt dieses neue Manifest 2527, so weil 2 Jahre gilt, wurde dann zusammen mit dem Haus entwickelt und auch nochmal umgeschrieben, ausgehend von dem ersten Manifest. Und es ist wichtig, um halt ein bisschen die Praxis zu verstetigen. Also das sind Sachen, die wir schon praktizieren, das sind aber auch Ziele drin, die wir noch nicht erreicht haben, aber wir erreichen wollen. Und wir nennen es als ein quasi als Prüfstein unserer Arbeit. Also was machen wir und ist es halt in diesem Manifest einordbar oder wird vielleicht dagegen gestoßen?
Wir können ja mal so ein bisschen uns das Manifest genauer anschauen. Manche Dinge sind klar, aber zum Beispiel der Punkt unvollständig, den fand ich ganz schön, weil der natürlich auch aussagt, eigentlich ein bisschen das, was Sie gerade gesagt haben. Also wir arbeiten daran, wir haben noch nicht alle Weisheit, alle Theaterziele erreicht. Wie würden Sie es ergänzen? Was bedeutet unvollständig?
Das ist auch ein Zeichen, dass es ganz am Anfang des Manifestes steht. Aber gerade halt eigentlich diese Unvollständigkeit nehmen wir quasi als Anlass, um über diese stärkere Meinung, dieses stärkeres Wissen halt eigentlich auch kritisch zu hinterfragen. Weil wir gehen davon aus, dass wir nicht besser wissen, wie man Kunst produziert als andere Menschen. Wir gehen davon aus, dass wir halt aber Ermöglicher sind von Kunstprozessen, von Prozessen, die halt auch Teilhabe ermöglichen. Und da ist es sehr wichtig, auch prozesshaft zu bleiben, sich Fehler eingestehen zu können, aber vor allem diese Macht und auch diese Autorität, die halt damit einhergeht, zu hinterfragen und zu unterminieren, indem wir auf das Prozess achten, auf wer wird mitgenommen, was sind die Fehler, was passiert, und auch ein bisschen diese Selbstreflexion. Wir haben es gerade auch in der Sendung gehört. Ich habe das Gefühl, diese Nicht-Reflektieren über was man genau tut, ist halt genau das, was halt eigentlich solche disruptive Momente halt eigentlich ermöglicht in der Politik, aber auch in der Kunst.
Ich gehe noch auf einen weiteren Punkt ein, bevor ich gleich noch mal eine allgemeine Frage, wie man das umsetzt, stellen möchte. Aber öffentlich steht auch ganz am Anfang. Und vielleicht hängt Ihnen das jetzt auch schon zu den Ohren raus, aber ich muss es trotzdem fragen. Gerade im Theaterbereich ist dieses Unterstreichen, dass das eine öffentliche Institution ist, die sich auch verantworten muss, dass sie öffentlich zugänglich ist und eben nicht nur für einen kleinen Bereich von Menschen, die sich eben für das Theater immer schon interessiert haben. Wie verstehen Sie die Öffentlichkeit, die dieses Theater auch wirklich mit Leben erfüllen muss?
Das ist genau auch ein bisschen die Geschichte von dem Theater in Deutschland, dass eine Öffentlichkeit auch immer eine sehr begrenzte Gruppe von Menschen eigentlich als eine begrenzte Gruppe von Menschen verstanden wurde. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es eben eine Öffentlichkeit gibt, die das Theater noch nicht erreichen kann, aber die auch das Theater nicht erreicht aufgrund von Sprachbarrieren, kulturellen Barrieren und aber auch halt physische Barrieren, die im Theater halt eigentlich sich nicht ausdrücken können, obwohl das halt vielleicht ein Ort für sie wäre. Und eigentlich gerade diese Bestrebung und warum wir das halt ganz oben auf unserem Manifest haben, ist, dass halt auch die Öffentlichkeit politisch instrumentalisiert werden kann und homogenisiert werden kann. Wobei wir gehen davon aus, dass die Öffentlichkeit immer heterogen ist, immer mit unterschiedlichen Meinungen und auch unterschiedliche Herkünfte, aber auch unterschiedliche Lebenserfahrungen. Und dafür eine Sensibilität zu haben, ist eigentlich die Basis von unserer Arbeit bei der Kunstproduktion.
Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das nämlich zu dieser Praxisfrage auch führt. Also dieser gemeinschaftliche Spirit ist wahrscheinlich beflügelnd für die Praxis und auch so ein Manifest aufzusetzen. Aber gerade unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Ideen, vielleicht auch von dem, was Theater ist, dann das Manifest. Gibt es auch mal Frust, weil einfach die Ansprüche auch groß sind oder dann auch manchmal gar nicht ganz, ganz konkret zu fassen sind und eigentlich jeder was anderes darunter versteht?
Ja, natürlich. Frust gibt es immer und es gibt auch Konflikte. Und das finde ich auch wichtig zu betonen, weil das ist halt nicht getan mit einem Manifest. Aber Konflikte gibt es halt sowohl in Hierarchie quasi reicheren Strukturen als auch Hierarchie ärmeren. Diese Konflikte gibt es und diese Konflikte gilt es aber zu bearbeiten. Ich probe gerade auch auf 3 Sprachen gleichzeitig, auf Deutsch, Rumänisch und Griechisch. 2 Sprachen davon spreche ich auch nicht. Und ich merke halt eigentlich, dass es ist ein anderes Zuhören quasi gefragt in dem Moment, wo man davon ausgeht, wir verstehen uns erstmal nicht. Also wir gehen nicht von einem einzigen Konsens raus, aber wir wollen uns verstehen. Und dieses Verstehen wollen ist halt gerade in der Arbeit, was ich merke, ganz viele Konflikte auch nochmal lösen kann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich will aber auch verstanden werden und von der anderen Person, dass es ein Willen zu verstehen ist, obwohl halt eigentlich man sagen muss, vielleicht ein Verständnis zu 100% nie erreicht werden kann.
Und gibt es am Ende doch noch eine Hierarchie, also wenn das Verstehen wollen nicht funktioniert?
Ja, natürlich. Also wir haben dann auch unterschiedliche Strukturen auch ins Leben gerufen mit einer Geschäftsordnung. Wir arbeiten gerade auch auf eine Konfliktpapier, also wie wir Konflikte halt quasi Code of Conduct, Code of Conflict, wie wir Konflikte führen, ausführen, wie wir sie verarbeiten. Das alle sind Strukturen, die wichtig sind, weil sie auch mit uns und aber auch mit dem ganzen Theater zusammenstammen. Also das ist halt eine Verantwortungsübergabe. Und es gibt halt in hierarchieärmeren Strukturen auch eine Verantwortungsdiffusion. Ja, wer macht das jetzt? Und da ist es auch sehr wichtig, halt transparent zu sein über die Rollen, die man halt in den unterschiedlichen Produktionen, aber auch in der Gesamtstruktur hat. Und aber auch diese Direktheit auch halt eben Fehler machen können auch, weil es eben noch unvollständig ist.
Vielleicht zum Schluss noch mal ein Blick auch auf das, worauf quasi auch dieses Manifest reagiert und was wir auch als Jahresthema festgemacht haben, das Recht des Stärkeren. Was bedeutet das für Sie im Theaterkontext? Also es kann ja eine inhaltliche Situation sein, auf die Sie auch mit Stücken reagieren möchten, also auf diese Wahrnehmung der Welt, zumindest im Moment an vielen großen Konfliktherden. Man muss es vielleicht nicht ganz so breit machen. Es gibt ja auch noch Gesellschaften und dort auch Dinge, die so entstehen. Aber wenn wir auf der politischen Ebene sind, dann können wir von dem Recht des Stärkeren zumindest als einer Tendenz sprechen. Was heißt es inhaltlich, aber auch natürlich strukturell für Sie und das Theater?
Also beim Recht des Stärkeren denke ich immer an unseren allerersten Arbeitstag, war gerade am 1. September 24, als die Landtagswahlen in Thüringen waren und wo die AfD 33% bekommen hat. Und wir merken halt eigentlich hier in Jena, die auch eine politisierte, eher grün-links-Bubble ist, aber trotzdem alles, was wir auf der Bühne machen, ist politisch. Und dort halt eigentlich für uns ist diese Macht des Stärkeren eben halt sich fest, also oder die Begrenzung davon ist halt eben sich dagegen setzen, dass Strukturen unterwandert werden. Das heißt aber auch, die Verantwortung für diese Strukturen zu übernehmen, diese Strukturen auch halt eigentlich zum Leben erwecken mit dem Mitmachen von allen in den demokratischen Prozessen, allen Mitarbeitenden jetzt. Und das heißt es auch im Team, dass es halt eigentlich die Kompetenzen und die Expertise von allen Produktionsbeteiligten geschätzt werden. Und das ist im Theater nicht immer gegeben, gerade halt bei größeren Institutionen. Und wir schaffen es, weil wir so eine kleinere Institution sind und wir arbeiten halt eigentlich auch wieder daran und eigentlich die Macht des Stärkeren ist für mich gleichzusetzen auch mit einer Homogenisierung. Mhm. Das ist eine starke Meinung, es gibt eine einzige Wahrheit, die gilt und dagegen treten wir mit.
Ah, jetzt haben wir sie verloren und ich weiß ehrlich gesagt auch genau warum. Es ist nämlich 14.30 Uhr. Ich glaube, in diesem Moment ist die Leitung zu Daniele Seredi vom Theaterhaus Jena einfach abgerissen. Es hatte eine technische und zeitliche Komponente. Das tut mir sehr leid. Ich lasse es trotzdem in diesem Moment so stehen. Wir haben gesprochen über das Manifest des Theaters und unser großes Jahresthema, das Recht des Stärkeren. Grüße nach Jena und vielen Dank nachträglich für dieses Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Der ungarische Regisseur Béla Tarr hat mit seinem Werk Satans Tango ein bedeutendes Werk der Filmgeschichte geschaffen. Nun ist er im Alter von 70 Jahren gestorben. Das berichten ungarische Medien unter Berufung auf seine Familie. Satans Tango gilt als einer der längsten Kinofilme überhaupt, mit einer Laufzeit von mehr als 7 Stunden. Gedreht in Schwarz-Weiß wird der Zerfall des Kommunismus in Osteuropa erzählt. Tarr galt als Visionär des modernen Kinos und arbeitete teils mit minutenlangen Einstellungen, von denen sich auch andere Filmemacher inspirieren ließen. Grundlage von Satans Tango war ein gleichnamiger Roman von Laszlo Krosna-Horkai, der gerade mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Mit ihm arbeitete Tarr regelmäßig zusammen. Erst am Wochenende hat US-Präsident Trump erneut gefordert, dass Grönland Teil der Vereinigten Staaten werden soll. Nun hat sich die isländische Sängerin Björk mit einer Solidaritätsbotschaft an die dort lebenden Menschen gewandt. Sie wünsche ihnen Kraft in ihrem Kampf um Unabhängigkeit, schrieb die 60-Jährige auf Instagram. Kolonialismus habe ihr immer wieder kalte Schauer über den Rücken gejagt, betonte Björk weiter, als Anspielung auf das Verhältnis von Grönland zu Dänemark. Die Insel ist seit den 1950er Jahren keine Kolonie mehr, sondern ein weitgehend autonomer Teil Dänemarks. Auch Björks Heimat Island hat eine koloniale Vergangenheit. Welche Titel wurden im vergangenen Jahr am meisten im deutschen Buchhandel verkauft? Auskunft darüber geben die Overall-Jahrescharts 2025, die das Marktforschungsunternehmen Media Control im Auftrag des Börsenblatts ermittelt hat. Angeführt wird die Liste von Thriller-Autor Sebastian Fitzek und seinem Roman Der Nachbar. Laut Verlag wurden bereits bis Mitte Dezember über 700.000 Exemplare als Buch und E-Book verkauft. Platz 2 belegt Caroline Wahl mit ihrem Roman 22 Bahnen, gefolgt vom Comic Asterix in Lusitanien. In die Top 25 der meistverkauften Bücher hat es auch ein Kinderbuch geschafft. Gregs Tagebuch Bock auf Party von Jeff Kinney belegte den Bestsellerlistenplatz 19. Frankreichs Präsident Macron dürfte erleichtert sein. Er wirbt schon seit längerem dafür, dass die Netflix-Serie Emily in Paris in die Hauptstadt seines Landes zurückkehrt. Nun verkündeten die Streaming-Plattform und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram genau das. Emily kehrt mit der 6. Staffel zurück nach Paris. Die gerade angelaufene 5. Staffel spielt nämlich in Italien, vornehmlich in Rom. Als das bekannt wurde, kündigte Macron an, er wolle hart für die Rückkehr nach Frankreich kämpfen. Ob das tatsächlich für den Schauplatz der 6. Staffel ausschlaggebend war, ist nicht bekannt. Noch ist unklar, wann der Starttermin für die Fortsetzung ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Christine Watti und hier geht's gleich um Sport im Pop.
Move it. Sport im Pop.
Genau, Sport ist Pop und Pop ist auch Sport. Die Schnittmengen sind sehr vielfältig, sei es der Starkult, das Fantum, die Mode, Musik, Filme, Serien oder Spiele, die sich um verschiedene Sportarten drehen. Und genau darum geht es in unserer neuen Serie hier im Deutschlandfunk Kultur, die Sie in diesen Tagen hören. Und heute geht es in Teil 1 ums Boxen, warum der Boxsport in der Popkultur ein Phänomen darstellt und egal ob in Film oder Roman nicht auszunocken ist. Das erzählt Jörg Albrecht.
Die Wahrheit ist, dass mein Bruder sitzt, meine Schwester zu Unrecht Stütze kassiert, weil sie behauptet, dass ihr zweites Kind noch lebt, mein Dad tot ist und meine Mama 125 Kilo wiegt. Dummerweise ist das hier das Einzige, woran ich Freude hatte. Sind das genug Wahrheiten für Sie?
Genug jedenfalls, um zu verstehen, warum das Boxen für die 31-jährige Kellnerin Maggie nicht nur irgendein Zeitvertreib ist, sondern Lebenserhaltungstrieb. Nur über das Boxen kann sie ihrem trostlosen Dasein entkommen und zu neuer Stärke, Würde und Selbstachtung finden. Im Jahr 2004 hat Clint Eastwood mit Hilary Swank in der Titelrolle das Drama Million Dollar Baby inszeniert, einen der besten Boxerfilme überhaupt und einen der ersten mit einer Frau im Zentrum der Geschichte.
Die Boxer, denen ich begegnet bin, sind sehr starke Charaktere und die meisten von denen haben wirklich nicht viel Geld und versuchen nach oben zu kommen. Das ist sehr bemerkenswert.
Aus nichts das Beste machen oder wie es die US-Band Survivor in ihrem Song Eye of the Tiger aus Rocky 3 formuliert. Aufstehen, zurück auf die Straße. Ich habe es geschafft, bin jetzt wieder auf den Beinen. Nur ein Mann und sein Überlebenswille. Boxen als Überlebenskampf auf einer Distanz von bis zu 12 Runden. Was im Ring wörtlich zu nehmen ist, wird metaphorisch und mythologisch aufgeladen in all den literarischen, filmischen und musikalischen Erzählungen über die raue Realität der menschlichen Existenz. Es sind Erzählungen über Kampfgeist und Klassenkampf, über das sich hochkämpfen und das Wegstecken von Niederlagen. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trained and he... Der Boxer, der ein armer Junge ist, aus Simon & Garfunkels 1968 veröffentlichten Song, trotz den Schlägen, die ihm das Leben verpasst. I am leaving, but the fighter still remains. Denn ein Kämpfer gibt nicht auf. Er lernt durchzuhalten, wenn er sich eine blutige Nase holt. Der Kämpfer ist resilient.
Du musst anspannen, aushalten, deine Grenzen überschreiten. Dann schieb die Schwäche beiseite, sei nur schneller, besser und stärker als der Rest. Um die Spitze der Nahrungskette kämpft man ganz alleine.
Um die Spitze der Nahrungskette kämpft man ganz alleine, rappt der Berliner Contra K. Und man muss unweigerlich an den weltweit wohl ersten Rapper denken. Dessen Bühne war ebenfalls der Boxring.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
Der Boxer Muhammad Ali schwebte nicht nur wie ein Schmetterling und stach wie eine Biene. In seinen Kämpfen ging es vor allem auch um Respekt, Anerkennung und schwarze Selbstbehauptung.
Cassius, ich bin
Mein
der
Name
Meinung...
ist nicht Cassius Clay, das ist ein Sklavenname und ich bin ein freier Mann. Ich bin Muhammad Ali.
Will Smith in der Filmbiografie Ali über den größten Boxer aller Zeiten. Hollywood hat dem berühmtesten des Sports Denkmäler gesetzt. Paul Newman war Rocky Graziano, Robert De Niro, Jake LaMotta und Denzel Washington, Reuben Hurricane Carter, dem auch Boxfan Bob Dylan einen Song gewidmet hat.
Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to play. For something that he
Das Publikum ist von den Sitzen aufgesprungen, wird hier ein Meister vielleicht ausgepunktet.
Noch mehr als der Musikpoet hat sich einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts für das Boxen begeistert. Ernest Hemingway hat den Sport als Sinnbild für den ständigen Kampf des Menschen gesehen, nicht zuletzt gegen die inneren Dämonen, so wie in seiner Kurzgeschichte Um eine Viertelmillion.
Es ist einfach die Geschichte eines Mannes, der mit den Fäusten sein Geld verdient und da muss einer hart zuschlagen oder viel einstecken.
Hemingway beschreibt den brutalen Kampf Mann gegen Mann immer auch als Suche nach männlicher Identität. Das Leben als ein Fight Club, wie im gleichnamigen Film mit Brad Pitt.
Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst.
Du willst einfach bloß, dass ich auf dich einschlage?
Komm schon. Los, tu mir den Gefallen.
Was weißt du über dich, wenn du dich nie geprügelt hast?
Auf der anderen Seite ist Boxen der perfekte Sport, die Geschichte vom Kämpfer mit dem großen Herzen zu erzählen, der als Underdog den Ring betritt und ihn als Champion verlassen wird. Sylvester Stallones Rocky verkörpert diese Heldenreise wie kein zweiter Film.
Sie scheinen nicht zu wissen, dass ich nur Durchschnitt bin.
Glauben Sie auch, dass Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist?
Ja.
Rocky, das ist die Chance Ihres Lebens.
Eine neue Reihe hier im Deutschlandfunk Kultur, Sport im Pop, Move It heißt sie. Morgen gibt's den nächsten Teil und ich habe den Eindruck, das ist eine Reihe, aus der auch ganz, ganz viele Kulturtipps für den Privatgebrauch und Erinnerungen an Filme und an Bücher und an Romane erwachsen.
Das Lesen der anderen.
Das Lesen der anderen heute mit Daniel Puntas-Bernett, Chefredakteur des Schweizer Magazins Reportagen. Dieses Magazin ist eigentlich handzuhaben wie ein Buch. Man liest, man legt es zur Seite, liest später das nächste Kapitel oder die nächste große Geschichte. Und wir haben uns schon vor dieser Sendung zwei Geschichten der aktuellen Ausgabe näher betrachtet. Aber meine erste Frage an Daniel Puntas betraf das Unglück in Grand-Montana in der Schweiz. Ich wollte wissen, was bedeutet dieses Unglück für Ihre Redaktion, bei dem in der Silvesternacht nach einem Brand 40 Menschen ums Leben gekommen sind, über 100 sind teilweise schwer verletzt worden. Natürlich sind die Reportagen kein aktuelles Blatt, aber eben in der Schweiz verortet. Ich wollte wissen, diskutieren Sie darüber, einerseits vielleicht über die mediale Aufbereitung, aber vielleicht auch später für die Zugänge für Ihre Reporterinnen und Reporter?
Auf jeden Fall diskutieren wir darüber, zwar nicht nur als Journalisten, sondern auch einfach als betroffene Bürger. Das ist das 9-11 des Wallis, ein Ereignis, das alle beschäftigt und man verfolgt, was da alles passiert. Als Redaktion, die nur alle 2 Monate ein Magazin mit ausgeruhten Stücken publiziert, sind wir jetzt nicht im Zwang, da sofort was zu tun. Man kann sich aber durchaus vorstellen, mit 1-2 Jahren Distanz auf das Ereignis zurückzublicken, es dann anders einzuordnen und auch eine Reportage daraus zu machen. Aber das ist im Moment nicht das Thema. Im Moment sind wir einfach alle am Schauen, was da läuft. Und auch die medialen Verwerfungen, es gibt da Boulevardjournalisten, die sich als Ärzte verkleiden, um an die Schwerverletzten heranzukommen, solche Dinge, Schuldzuweisungen, hüben wie drüben. Es ist natürlich auch nicht schön anzusehen, wie unsere Berufskollegen da zum Teil vorgehen, aber das meiste wird mit sehr viel Respekt und Professionalität jetzt von den tagesaktuellen Medien abgehandelt.
Das wäre wahrscheinlich wirklich mit Abstand auch eine Art des Draufblicks oder der Reportage, ne? Wie so ein Ereignis dann tatsächlich auf der medialen Ebene funktioniert, vor allem jetzt aktuell, also mit Social Media und wie über alle möglichen Grenzen ja schon fast gegangen werden muss, die man sich vor einigen Jahrzehnten gar nicht hätte vorstellen können, dass man frisch aus einer Katastrophe entflohenen Menschen sofort das Mikrofon unter die Nase hält und all diese Dinge, die wir da sehen, die wahrscheinlich auch Traumata hinterlassen, neben dem, was überhaupt dazu betrauern ist.
Auf jeden Fall. Und ich meine, diese ganze Geschwindigkeit, diese Live-Ticker, jedes größere Medium hat auf der Startseite einen Live-Ticker, wo alles, was dort passiert, gerade kommentiert und eingeordnet und verbreitet wird. Und das hat nicht nur Gutes. Man hat gar keine Möglichkeit, mal durchzuatmen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, wenn man da im Minutentakt oder im Stundentakt mit neuen Erkenntnissen konfrontiert wird. Dabei bräuchte es dort was ganz anderes als dieses schnelle, massive Draufhauen von den Medien.
Für Sie also in der Redaktion in der Schweiz ein Thema mit einer langfristigen Perspektive. Dann schauen wir jetzt aber wirklich auf die aktuelle Ausgabe der Reportagen. Eine herausragende, wie ich finde, zumindest Reportage, trägt den Titel Amerika ganz unten. Ein Kunstkritiker aus den USA erzählt, wie er in einem Auto überlebt. Patrick Feeley heißt dieser Mensch. In der Esquire ist diese Geschichte zuerst erschienen aus dem Jahr 2024 und man liest sie wirklich absolut gebannt. Jetzt müssen wir sie zumindest in den groben Zügen einen Moment lang nacherzählen. Wieso landet denn eigentlich dieser Kollege, kann man ja schon fast sagen, eigentlich auf der Straße beziehungsweise in seinem Auto?
Patrick Feeley war Kunstkritiker und war auch Reporter für den Boston Globe. Und er ist erkrankt an einer Depression, einer manischen Depression, schon lange her. Und ist dann so langsam vom Beruf rausgefallen. Hat dann mit Job sich über Wasser gehalten, immer weiter abgestürzt, immer mehr Probleme gehabt und irgendwann kein Geld mehr und lebt jetzt in seinem Auto zusammen mit einem Hund, einem streunenden Hund, den er aufgelesen hat, einer Gitarre, die er als Schreibunterlage benutzt für seine Tagebücher, die er schreibt, und versucht mit dem wenigen Geld, das er da von der Sozialhilfe kriegt, durch den Monat zu kommen.
Und das Verrückte ist, dass man wirklich miterlebt in all den Sätzen, mit denen Feeley seine Situation beschreibt, dass es eine absolute Reduktion des Lebens aufs Überleben in dem Moment ist. Also er überlebt, er ist einfach da und verbringt die Zeit und wird aber auch in regelmäßigen Abständen gestört. Also er hat Kontakt zur Außenwelt, aber vor allem natürlich zu Polizisten, die immer ihn wieder dazu auffordern, mal den Parkplatz zu verlassen, den Parkplatz zu ändern, aus der reichen Gegend zu verschwinden, wo angeblich Leute sich Sorgen machen oder vor ihm Angst haben. Also es ist sehr bedrängend, ihm zuzuhören quasi beim Lesen.
Ich glaube, das kommt daher, dass wenn wir so eine Figur als Reporter suchen würden und dann in der dritten Person über ihn schreiben, dann entsteht eine gewisse Distanz. Man muss als Reporter dann den Menschen eben lange begleiten, um ihn porträtieren zu können. Wohingegen der Patrick Feeley selber Reporter ist und aus der Ich-Perspektive schreibt. Und das ist natürlich eine Stärke, die man mit der Zwischendistanz des Reporters nie hinkriegen könnte. Und er kann eins zu eins beschreiben, wie er sich fühlt, wie er denkt, was ihm passiert. Das ist, glaube ich, die Stärke dieses Textes. Plus, dass er eben nicht nur erzählt, was läuft, sondern auch reflektiert und das versucht ein bisschen einzuordnen, ohne jetzt gerade die Moralkeule zu schwingen und zu sagen, was am amerikanischen System alles schlecht läuft, sondern einfach nüchtern sagt, wie Leute auf ihn reagieren.
Ja, und es gibt so einen Moment der Reportage, den kann ich vielleicht mal kurz zitieren, wo er genau in so eine Situation wieder gerät, dass er eigentlich seinen Ort wechseln soll. Und dann schreibt er, die Reichen wiederum lehnen uns ab, weil sie wissen, dass sie uns erschaffen haben, dass wir eine Folge ihres Drangs sind, mehr anzuhäufen, als sie brauchen, was in ihrer Angst vor dem Leben und dem Tod begründet ist. Aus Angst entsteht nichts Gutes, nur Zerstörung. Amerika ist zu einer Gesellschaft der Angst geworden. Sie wird kultiviert, um uns zu spalten und zu kontrollieren. Also da gibt es natürlich schon noch die Metaebene, in welchem Land er sich gerade bewegt und wie die Gesellschaft auf ihn reagiert und was das eigentlich aussagt. Also nicht nur seine Situation, die bedrängt ist, sondern eben auch die Reaktion darauf.
Eben, also solche Reflexionen über die Metaebene machen den Text stärker und geben ihm eine zusätzliche Dimension. Und es ist ja auch so, dass er nicht nur das Negative beschreibt, wie die Polizisten, die ihn vertreiben vom Parkplatz oder nachts aufwecken und stören, sondern er hat auch Begegnungen mit Menschen, die ihn trotz seines verwahrlosten Aussehens mal ein Sandwich anbieten oder positiv auf ihn zugehen. Also es kommt alles vor in dem Text und diese Facettenreichtum macht ihn so lesenswert.
Dann schauen wir noch zum Abschluss auf eine weitere Geschichte über Rachel. Rachel geht all in, entscheidet die zweifache Mutter als erste Frau die Weltmeisterschaft im Poker für sich. Und Rachel ist eine Frau vom Niederrhein, die tatsächlich die Poker-Weltmeisterschaft gewinnen möchte. Und diese Geschichte ist quasi, also begleitet sie nicht nur, sondern vor allem porträtiert eben diese Rachel. Wer schreibt denn da über sie und ist sie, kommt ihr, kann ihr vor allem so nahe kommen?
Die Autorin Trineke Klein hat Rachel porträtiert und das Spezielle ist, dass die zwei sich von früher her kennen. Die haben mal zusammen bei einem Fernsehsender gearbeitet, beide als Journalistinnen. Trineke Klein ist Journalistin geblieben. Rachel hat sich verändert und hat sich fürs professionelle Pokerspielen entschieden und Jahre später kommen die wieder zusammen und es ist nicht nur eine Geschichte übers Pokerspielen, also Trineke Klein beschreibt nicht nur Rachel, wie sie sich vorbereitet auf diese Pokerweltmeisterschaft in Las Vegas, sondern es ist auch eine Annäherung von zwei völlig unterschiedlichen Frauen, die sich über den ganzen Text hinwegzieht. Das ist eigentlich eine doppelschichtige Geschichte. Einerseits das Pokerspiel als solches, andererseits auch quasi die pokerhafte Auseinandersetzung der beiden Frauen miteinander.
Ja, das ist gerade am Anfang, das finde ich auch so einen schönen Moment, wo Rachel vor sich hin schimpft und sagt, ja, irgendwie so dicke Menschen sind in Wirklichkeit doch eigentlich auch lieber schlank und diese ganze Body Positivity. Und dann schreibt die Autorin so lakonisch, ich kannte bis dahin niemanden, der so selbstverständlich so kontroverse Meinung vertrat. Und das zieht sich durch die Geschichte bis, ich will nicht zu viel verraten, aber es am Ende auch noch, also wirklich noch mal eine Erklärung eigentlich dafür gibt, wie nah die beiden sind und es eben nicht nur auf dieser Ebene bleibt, oh, ich gucke mir die mir eigentlich bekannte Person jetzt wie so ein Alien an, sondern in Wirklichkeit kennen die sich sehr gut und da gibt's auch noch eine emotionale Ebene, wenn ich das verraten darf.
Genau, und mir ging es beim ersten Mal lesen so, dass ich dann plötzlich gar nicht mehr so sehr daran interessiert war, ob sie jetzt diese Poker-Weltmeisterschaft gewinnt oder nicht, sondern mich interessierte dann, wie sich die beiden Frauen jetzt am Schluss annähen, versöhnen oder für ewig zerstreiten, aber das nehmen wir natürlich nicht vorne weg.
Nein, das machen wir nicht. Aber ich ergänze noch, dass eben die letzte Geschichte in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur entstanden ist, die können Sie also auch nachhören. Das Schweizer Magazin Reportagen ist jetzt ganz frisch erschienen und das war ein Gespräch mit Daniel Puntas-Bernett. Er ist der Chefredakteur von Reportagen.